Hopcast,
der Craft Beer Podcast. Hallo und willkommen zur fünften Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Stefan und
Regina.
Und wir sitzen hier vor einer kleinen, feinen Auswahl an Hopfengetränken. Das gönnen wir uns zu jeder Produktion einer neuen Folge. Und die hat Stefan liebenswerterweise für uns unterwegs gefunden.
Genau, ich war am Wochenende unterwegs, unter anderem in Karlsruhe. Und habe dort einen Craft-Bier-Laden entdeckt, nämlich den Oxford Craft-Bier-Store. Und da das ein oder andere schöne Bier gefunden. Wir haben jetzt schon mal von St. Erhard ein Farmhouse-IPA probiert. Das ist ganz lecker, ein bisschen unspektakulär, ehrlich gesagt, für meinen Geschmack. Und schauen gleich mal, was der Celebrator von Aihinger kann. Ein dunkles bayerisches Starkbier.
Ja, let's celebrate. Ich möchte nochmal anmerken, damit unsere Hörer nicht denken, dass wir jedes Mal stockbesoffen von so einer Produktion aus nach Hause wanken. Tatsächlich ist es so, dass wir uns natürlich brav jeweils eine Flasche teilen, wie
natürlich.
Man das so macht als Craft-Bier-Genießer.
Es geht nur um den Genuss.
Es geht um den Genuss und es geht nicht darum, sich zu betrinken.
Nein.
Genau. Es wäre auch zu teuer sonst.
Natürlich. Aber wir haben ja auch nicht nur diese Biere, sondern wir haben ja auch noch einen anderen Ausflug gemacht, von dem wir Bier mitgebracht haben.
Korrekt. Wir waren dieses Mal mal wieder auf der Elbinsel, auf Wilhelmsburg und haben diesen Herrn besucht.
Sind wir zu Gast bei?
Wildwuchs Brauwerk, Friedrich und Sebastian.
Genannt Fiede.
Genau.
Ja, streng genommen waren es zwei junge Herren, nämlich einmal der Friedrich Karl Richard Matthies, der Brauereigründer und Braumeister der Wildwuchs Brauwerk Brauerei Hamburg und sein Cousin Sebastian Joost.
Genau, und das Gespräch mit den beiden lief ein bisschen anders ab als sonst, denn wir haben während dieses Interviews vor Ort kein Bier gekostet. Warum? Weil es schon vormittags stattfand, nämlich um 10 Uhr und das ist einfach zu früh für ein Bier.
Genau, kein Bier vor vier.
Das hat Fiete uns deshalb liebenswerterweise mitgegeben. Das steht jetzt hier auch vor uns. Wir werden da nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Und zum anderen war das Gespräch ein bisschen anders, weil wir uns zum ersten Mal im Laufe dieser Podcast-Serie mit einem echten Braumeister unterhalten haben. Also kein Quereinsteiger, sondern einer, der das ganze Handwerk so richtig von der Pike auf erlernt hat. Und da haben wir natürlich gleich gefragt, wie wird man denn eigentlich Braumeister?
Ich habe angefangen 2006, direkt nach dem Abitur, beziehungsweise ich habe vorher schon ein Praktikum gemacht hier in der großen Hamburger Brauerei, und also in der 10. Klasse, und darauf bin ich gekommen, weil ich wusste, was ich nicht werden wollte, und dann habe ich zusammen mit meinem Vater überlegt, was gibt es noch so für Berufe, und er hat dann gesagt, ja, dein Urgroßvater, der war doch auch Brauer, und vielleicht ist das mal was.
Wo hat der gearbeitet?
In Dortmund.
Aha.
Bei der Löwenbrauerei.
Mhm.
Und darüber hinaus habe ich dann entschieden, ja, jetzt Praktikum muss sein. Es hat auch Spaß gemacht, ich wollte aber auf jeden Fall Abitur machen. Und dann zum Abitur hin waren die Zeitungen eben voll davon, wie dass Braumeister gesucht werden, dass man überall Arbeit findet, und so ist das tatsächlich auch, wenn man sagt, man geht raus in die Welt, man ist flexibel, was den Arbeitsstandort angeht, dann findet man wirklich was. Wenn man in seiner Heimat bleiben will, dann ist es meistens ein bisschen schwierig, zumindest wenn man in der Brauerei arbeiten möchte. Zumindest ja, 2006 eigentlich, da hatten wir hier in Hamburg, gab es noch eine Brauerei oder zwei mit dem Gröninger zusammen. Und da werden dann doch nicht so viele Braumeister gesucht. Also wenn man in der Brauerei arbeiten will, muss man sich eben rausbewegen in die Welt. Und dann habe ich eben die Ausbildung gemacht zum Brauer und Melzer. Nach 2,5 Jahren beendet. Und
wo hast du die gemacht?
Die habe ich in Rostock gemacht, bei der Radeberger Gruppe.
Mhm.
Und da habe ich dann eben gesehen, naja, Bierbrauen ist zwar interessant, aber so große industrielle Fabriken ist zumindest nicht das, was man sich als Brauer vorstellt. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Bier hergestellt und ich arbeite in der Brauerei, aber wenn die Leute dann zu dir kommen und sagen, hier, das Bier schmeckt aber nun nicht so dolle, dann kannst du nicht sagen, ja, okay, mache ich morgen anders, sondern oder probier mal das schmeckt vielleicht dir vielleicht besser, weil wir hatten nur eine Sorte, oder drei sind es, glaube ich, da gewesen. Ja, man ist halt so ein bisschen sehr auf diesen Konzernen.
Ja.
Kann man nicht viel selber entscheiden oder nicht viel beeinflussen vor allen Dingen. Und deswegen habe ich dann schon während der Ausbildung gesagt, irgendwann gerne eine eigene Brauerei, wo wir dann die Biere machen, so wie sie uns gefallen.
Aber dann bist du dann also erstmal sozusagen Brauergeselle gewesen nach 2,5 Jahren.
Genau.
Und ja. dann die Braumeisterausbildung, wie verläuft das dann? Oder wo hast du die gemacht? Die macht man an der Uni oder wie ist
die
das?
Die habe ich an der Uni gemacht. Mhm. Kann man auf zwei Wegen machen. Einmal eben an der TU in Berlin oder an der TU in München. Oder man macht ein Jahr lang an der Meisterschule den Handwerksmeister. Mhm. Also wir unterscheiden immer zwischen Diplom-Braumeister, das ist das, was ich gemacht habe, und den Handwerksmeister, den man mit entsprechender Berufserfahrung dann noch dranhängen kann.
Alles klar.
Genau, das habe ich dann nach der Ausbildung, habe ich erst noch bei der Brauerei gearbeitet und dann bin ich nach Berlin gegangen zum Studieren, habe den Diplom-Braumeister gemacht, habe dann während der Zeit dort schon in einer kleinen Brauerei in Berlin gearbeitet, im Brewbaker. Bin dann zu Rabeck Engineering, habe für Rabeck Engineering dann in Frankreich eine Zeit lang gearbeitet. Wir haben dann eine Brauerei aufgebaut, Ninkasi, bei Lyon ist das um die Ecke. Und und dann nach dem Studium, nachdem ich dann aus Frankreich zurück war, bin ich dann nach Menorca. Und da habe ich dann als erstes also zum ersten Mal eine kleine Brauerei selber geführt, eben vom Rohstoffeinkauf über den kompletten Prozess. Und das hat Spaß gemacht. Da wäre ich auch gerne noch länger geblieben. Das Wetter war gut. Aber war ich da hingekommen, um jemand anders anzulernen. Ja. Das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich da nach einem halben Jahr wieder weg.
Und du hast dann in Hamburg die Kehrwieder-Brauerei gegründet, oder?
Genau. Das habe ich mit dem Oliver Wesselow zusammen gemacht. Der hatte mich angeschrieben, da war ich gerade auf dem Segelschiff unterwegs, nach Mallorca wieder. Da sind wir in Kiel gestartet und nach Mallorca gesegelt. Das war so eine Überführung vom Schiff. Und da bekam ich dann eine E-Mail von dem Oliver. Und der hat dann gesagt, ob wir uns mal treffen wollen. Er hätte von einem Kommilitonen von mir, den er auf den Cayman Islands kennengelernt hat, gehört, dass ich eine Brauerei in Hamburg bauen will. Und ob wir uns da nicht mal treffen wollen und uns irgendwie zusammentun wollen. Und das haben wir gemacht. Die Ideen waren ähnlich. Und dann haben wir gesagt, ja, kann man doch. Warum nicht? Man braucht ein bisschen Manpower. Warum nicht zu zweit?
Warum habt ihr das nicht zu zweit weitergemacht?
Ja, weil dann das kamen viele Punkte zusammen. Zum einen war für mich ein ausschlaggebender Grund, dass wir eben gesagt haben, okay, wir hatten die Möglichkeit in Blekede dann mit der Kehrwieder-Brauerei zu brauen. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern man musste da so ein bisschen was installieren, also die Abfüllanlage und so weiter mit hinbringen. Aber das war für mich eine Entfernung, die kann man am Tag mal machen oder mehrmals die Woche mal machen und dann wieder zurückfahren, wenn das auf eine bestimmte Zeit okay ist. Und wir haben ja keine Fläche gefunden in Hamburg aufgrund der Probleme, die wir ja jetzt danach mit Wildwuchs auch hatten.
Ja.
Dass uns das alles zu teuer oder ungeeignet vorkam. Und da war Olli ein bisschen zurückhaltender, hat gesagt, naja, also da jetzt rein investieren, wenn man das so eine Übergangsphase ist, das war ein Grund. Zum anderen wollte ich mehr diesen regionalen Gedanken vertiefen und das Bier möglichst so verträglich wie irgend herzustellen. Also wir nutzen ja nur Bio-Rohstoffe, nur Biomalz, Biohopfen. Und das sieht man bei Kehr wieder nicht. Das war mir wichtig.
Ja.
Und deswegen waren da so ein bisschen die Ideen unterschiedlich.
Alles klar.
Und dann hast du dein eigenes Ding gemacht.
Dann habe ich, genau.
Ich las gerade im Netz, du betreibst es mit deinen Brüdern zusammen, die Brauerei.
Genau.
Wie viele Brüder seid ihr denn?
Ich habe vier Brüder und eine Schwester.
Oh mein Gott, große Familie.
Nur zwei von denen sind richtig aktiv, was heißt richtig aktiv? Eigentlich sind alle eingebunden, aber zwei, die sich regelmäßig darum mitkümmern und die anderen helfen, wenn man ist.
Super.
Ja.
Und ja, wir haben uns mit dir getroffen, A, weil du ja schon prägend bist für die Hamburger Craftbeer-Szene. Auf jeden Fall bist du sehr präsent, so habe ich das wahrgenommen. Und weil du ja hier durchaus Großes planst. Also wir sind ja mitten in einem Prozess der Brauerei, Neugründung nicht, aber immerhin Neubau.
Neubau, ja, genau. Wir haben ja bis jetzt immer in Blekede gebraut, bei Lüneburg da um die Ecke. Und das ist nicht unsere eigene Brauerei. Die ist gepachtet. Die haben wir seit 2014 gepachtet, die Räumlichkeiten da. Und der Pachtvertrag ist eigentlich letztes Jahr ausgelaufen im Sommer und den konnten wir dann noch verlängern, haben eigentlich seit 4 Jahren gesucht in Hamburg, was zu finden, was geeignet ist, was bezahlbar ist. Und ja, jetzt sind wir hier gelandet auf Wilhelmsburg und es ist so halb geeignet und gerade bezahlbar, sag ich mal so.
Was heißt halb geeignet?
Naja, der Fußboden, da müssen wir eben noch was dran machen. Mhm. Wenn wir mit Wasser hier arbeiten, dann muss das Wasser irgendwo weglaufen können.
Ja.
Das heißt, wir müssen hier Abwasserleitungen legen. Es liegt zum Glück schon eine da, aber es ist noch kein Gefälle im Fußboden, dass es auch da reinläuft.
Okay.
Und das müssen wir eben machen, genau. Dann muss ein Gasanschluss hergelegt werden. Also die Heizung hier vom Gebäude wird mit Öl betrieben. Und aber es liegt Gas an der Straße, das können wir dann hier reinholen. Und dann, ja.
Cool.
Wie groß ist das hier?
Alles zusammen sind 580 Quadratmeter.
Und das wird nur Brauerei oder kommt da dann auch so ein Schankraum dazu oder ein Eventraum, wie es jetzt zum Beispiel die Kollegen von Landgang haben?
Ja, also hier in der Halle ist Brauerei und das Fenster durch, das wird dann der Ausschankraum oder Verkostungsraum, Schulungsraum. Wir haben hier zumindest am Anfang erstmal keinen regelmäßigen Gastronomiebetrieb angedacht, sondern wirklich so für Gruppen, die mal was buchen wollen oder für Firmen. Oh. Und also Braukurse gebe ich wöchentlich fast schon. Und die sollen dann hier auch stattfinden. Die haben wir momentan immer in verschiedenen Gastronomien in Hamburg gemacht. Oh. Da vormittags, wenn Platz ist, wenn die Gastronomien selber nicht ihre Flächen brauchen. Und das wollen wir natürlich alles hier dann an einem Ort haben.
Ja.
Ihr habt das schon abgeklebt, sehe ich. Da sind so orangefarbene Klebestreifen auf dem Fußboden. Also ihr seid da schon mittendrin in der Planung, wo man steht. Doch sieht es tatsächlich alles relativ unbestückt aus.
Genau.
Ne?
Da hier vorne, das kommt der Tresen hin, die große Fläche da. Und die da hinten, das war nur, wir haben uns ein paar Tische angeguckt und da standen die Maße, dass man mal so ein Gefühl hat, wie groß so ein Tisch überhaupt ist. Das ist ja doch... haben wir uns vorher nicht so Gedanken drüber gemacht, dass man ja auch eine ganze Menge Möbel braucht für so einen Ausschankraum. Und von daher müssen wir halt gucken, was gibt's. Wir haben jetzt gerade diese Stühle hier aus einer Gastronomie relativ günstig geschossen. Die sind nicht schön, aber sie sind selten.
Und wie ist so euer Zeitplan? Wann soll das alles fertig sein?
Hier mit den Braukursen wollen wir ab April loslegen. Und die Brauerei, die kommt im Juni. Ende Juni wollen wir den ersten Sud machen und dann Ende Juli. Das wird dann die früheste Möglichkeit, dass wir hier Bier aus Wilhelmsburg haben.
Und es ist tatsächlich so, also du hast jetzt, du sagtest ja, ihr wart ja in Blekede in einer Brauerei drin, wo ja dann wahrscheinlich schon alles war. Und das heißt, also es wird auch alles neu, sozusagen, was hier reinkommt, ist alles neu. Also du hast nicht schon irgendwelche Gerätschaften.
Wir haben eine Etikettiermaschine uns letztes Jahr gekauft, mit der arbeiten wir schon, die kommt mit hierher. Wir haben einen Füller, um die Flaschen zu füllen, den bringen wir wahrscheinlich mit. Wenn wir Glück haben, tauschen wir den noch aus gegen ein etwas moderneres Gerät. Der ist von 69. Ne?
Also okay.
Der füllt.
Passt zu den Stühlen.
Genau. Der füllt, aber er, das war's auch.
Ja, alles klar.
Der verkorkt nicht, sondern das machen wir eben noch alles händisch. Und wir hoffen ja auch ein bisschen mehr Bier von hier aus zu verkaufen. Dann brauchen wir auch eine Maschine, die sie zumindest füllen und verkorken, dass sie das beides kann. Und das, also die Geräte bringen wir mit. Wir haben hier diesen Gabelhubwagen, Elektroameise und so weiter. Das hatten wir schon, haben wir hierher geholt. Und die Brautechnik Mühle, Sudhaus, Gärtanks, Dampfkessel, dann Druckluft und so weiter, das kommt alles neu.
Alles klar. Und kapazitätenmäßig, also wird es dann die gleiche Menge sein, die ihr jetzt macht, oder wollt ihr dann mehr machen, oder wie ist der Plan?
Also wir müssen mehr machen,
ja,
damit sich das alles
Wie viel macht ihr jetzt?
Rechnet. Wir haben jetzt letztes Jahr, was waren 320, 330 oder 340 Hektoliter, sowas in die Richtung verkauft. Und müssen aber das, ja, gut das Dreifache oder mindestens, eigentlich das Vierfache wäre schön, da wären wir bei einer Größenordnung angekommen, dann lässt es sich leben. Und auch die ganzen, ja, den Kredit zurückbezahlen und so weiter. Und von daher, ein bisschen mehr müssen wir machen. Wenn es noch mehr wird darüber hinaus, ist auch schön, aber da müssen wir gucken.
Ja.
Wie wir mit der Zeit und dem Personal hinkommen.
Nach oben ist alles offen. Personal, gutes Stichwort. Wie viele Leute arbeiten hier? Hast du irgendwie Angestellte, Brauassistenten oder wie auch immer? Wie,
ja, Sebastian und ich sind die einzigen beiden, die hier Vollzeit arbeiten.
Verrätst du uns deinen Nachnamen?
Jost.
Sebastian Jost.
Und du bist auch Brauer, oder?
Ja, ich bin so ein bisschen quer eingestiegen.
Okay.
Ich bin eigentlich gelernter Behälter- und Apparatebaumeister.
Aha.
Und ja, habe aber Fiete, also wir sind Cousins, immer schon mal geholfen. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich steige jetzt mit ein und mache das Vollzeit. Und
alles klar.
Ja, er ist von der ersten Flasche Wildwuchs an mit dabei.
Sauber. Das heißt, ihr macht das zu zweit?
Wir machen das zu zweit Vollzeit. Dann ist Nikolas noch dabei. Das ist auch, also ist Sebastians Bruder. Der studiert allerdings, also der ist immer als Aushilfe dann da, wenn wir auf Festivals ausschenken, beim Flaschenfüllen oder ja. Wir haben noch ganz viele Aufgaben. Er hat gar nicht so viel Zeit, wie wir Aufgaben haben.
Ich finde das ja tatsächlich auch sehr, sehr bewundernswert. Du bist wirklich sehr präsent. Ich sehe dich bei vielen Festivitäten, hast du ja gerade selber gesagt. Gleichzeitig macht ihr alles selber. Ihr braut selber. Ihr baut das wahrscheinlich hier auch selber noch aus. Das heißt, ihr habt eigentlich gerade viel zu tun.
Richtig.
Du musst ein ziemlich gutes Zeitmanagement haben.
Nö, eigentlich ist es, ich komme immer zu spät.
Echt?
oder gerade pünktlich. Ja, es ist, ich habe auch noch eine Frau, die mir hilft, ne? Das ist alles unter einen Hut zu bekommen. Ja.
Habt ihr Kinder?
Jetzt gerade eins gekriegt, ja.
Im
Dezember.
Das hast du noch hingekriegt?
Das habe ich noch
hingekriegt. Die Zeit hast du dir genommen.
Ich musste da ja nicht so viel machen.
Ach, das ist schon, da kann man ja noch gratulieren.
Ja, danke.
Ja, schön. Junge Mädchen?
Ein Mädchen.
Ah. Name?
Ellie Feline.
Ellie Feline.
Ja.
Ach, das ist schön.
Und schon mal Bier ins Fläschchen gefüllt, dann im Moment gibt es ja wahrscheinlich noch kein Fläschchen.
Alkoholfreies, ne? Aber nur für die Mutter.
Schön. Okay, das ist dann schon eine Menge Arbeit dann gerade. Da kommt was auf dich zu. Ich bin nicht so oft hier auf der Insel. Du sagst, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Ist Wilhelmsburg ein guter Standort?
Ist für uns gut, weil wir in alle Richtungen von Hamburg wunderbar angebunden sind. Und auch, weil wir wohnen auf Finkenwerder. Also wir sind dann relativ zügig auch hier. Zumindest solange die Köbrandbrücke noch steht.
Ja.
Und ich glaube aber auch von den Menschen, die hier auf Wilhelmsburg wohnen, ist das Interesse groß. Wir haben hier die Bunthausbrauerei.
Genau, die haben wir auch besucht.
So, auch noch nebenan. Und ich glaube, das ergänzt sich so ein bisschen, wenn man hier so eine Brauerei-Hochburg aufbaut. Vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu.
Okay, das ist interessant, weil du sagst Brauerei Hochburg, das heißt eher miteinander als gegeneinander.
Ja, auf jeden Fall in der Größenordnung, die wir jetzt so anstreben.
Ihr wollt nicht die Weltherrschaft?
Nein, nee, eigentlich, also unser Ziel ist tatsächlich Hamburg und Umgebung. Und da ist auf jeden Fall Platz genug für ein paar mehr kleine Brauereien. Sich mit anderen auszutauschen und Ideen irgendwie gemeinsam zu entwickeln, das macht Spaß und es muss ja, kann ja auch immer für eine Zeit sein, also so wie mit Hopper, da hatten die eben die Möglichkeit, hatten die den Platz frei und der Hopfen, den wir da geerntet haben, der musste eben frisch verarbeitet werden Deswegen war das optimal. Im letzten Jahr, gut, da war die Hopfenernte jetzt etwas mäßig.
Ach stimmt, das ging auch durch die Presse, ne?
Ja, das war, also für uns hier, das hat sich nicht gelohnt. Ja. Da war so viel Regen und wir bewirtschaften den ja nicht wirklich. Mhm. So, deswegen ist das ein wilder Hopfen tatsächlich oder inzwischen verwildert.
Okay.
Und das, was er abwirft, das verarbeiten wir. Mhm. Aber das war letztes Jahr, das war ein Eimer voll, davon konnte man keine 3000 Liter Bier machen, mhm, wie im Jahr davor.
Das lohnt sich nicht. Wie macht ihr das denn in Zukunft? Du sagst, das ist dir wichtig, das soll alles möglichst lokal produziert werden, die Inhalte und die Inhaltsstoffe sollen auch hier vor Ort produziert werden.
Ja, am liebsten schon. Das ist noch so eine Herausforderung, die wir uns noch stellen müssen, weil die Gerste, die wächst hier,
uh-huh,
die wird hier auch angepflanzt. Es gibt ganz viel, gerade im Wendland, ganz viel Braugerste oder auch hier in Schleswig-Holstein. Uh-huh. Aber es gibt keine Biomälzerei in Norddeutschland.
Okay.
Die nördlichste Biomälzerei steht in der Rhön. Da bekommen wir jetzt unser Malz her.
Mhm.
Und von daher habe ich mit denen abgemacht, dass wir das Malz oder die Gerste als Rohstoff für das Malz auch aus Bayern beziehen, weil das für mich nicht sinnvoll erscheint.
Das dann da hinzufahren und wieder hoch
zu fahren und dann wieder hier rauf.
Mhm.
Und auch mit dem Hopfenanbau, das, was wir an Hopfen hier machen, das können wir einmal im Jahr verarbeiten, aber davon können wir nicht das ganze Jahr über Bier brauen. Und das sind so zwei Herausforderungen. Einmal mit dem Hopfen bin ich im Gespräch mit einem Landwirt aus Schleswig-Holstein, uh-huh, ob der sich da nicht noch ein bisschen intensiver beschäftigen möchte mit. Und mit dem Malz gibt es so eine Idee von einem aus Buxtehude, einem Landwirt. Der hat aus quasi einen Betonmischer umgebaut zu einer Mälzerei. Das hat er erstmal als Versuchsmaßstab gemacht, will das ein bisschen größer machen und der hat auch die Räumlichkeiten dafür. Und wenn der an den Start geht, dann sind wir auf jeden Fall dabei, ihn zu unterstützen und ihm auch dann die entsprechenden Rohstoffe abzunehmen. Oder das Malz abzunehmen, zumindest die Spezialmalze, wenn er die Mengen hinkriegt und die auch ein bisschen der Qualität entsprechen, die wir natürlich auch brauchen, dann würden wir auch alles bei ihm beziehen.
Ist es denn vom Preisgefälle her so, dass man das Bier deutlich teurer machen muss, wenn man es Bio macht, oder hält sich das noch im normalen Kraftbierrahmen?
Ja, also die Rohstoffe sind schon teurer. Mhm. Wir zahlen für die Tonne, das muss ich mal nachrechnen, also wir sind auf jeden Fall 20-30% teurer im Rohstoffeinkauf als konventionelle Ware.
Ja.
Was zumindest das Malz angeht, beim Hopfen ist es so, dass der Biohopfen zwar relativ teuer ist, aber dadurch, dass viele Brewer, wie man es nennen möchte, ihre Hopfensorten ja aus Übersee beziehen, aus Amerika, Neuseeland, bis die hier sind, haben sie natürlich auch einen entsprechenden Wert.
Uh-huh.
Und da ist dann das Gefälle nicht mehr so groß.
Okay.
Wie wichtig, meinst du, ist dem Verbraucher dieser Bio-Gedanke beim Craft
Bei Bier? Fast gen Null.
Du bist so ein Idealist. Utopie ohne Abnehmer, finde ich super.
Genau.
Ist das wirklich, das ist so?
Nein, natürlich nicht. Der ist am Kommen, aber bei den meisten Verbrauchern ist einfach das Bewusstsein, dass Bio-Bier was anderes ist als normales Bier, nicht da. Ne, die kennen das Reinheitsgebot, das ist rein und viele kaufen ja nicht mal Bioprodukte, weil sie irgendwie ihrer Umwelt was Gutes tun wollen oder die Umwelt schonen wollen zumindest, sondern um sich selber was Gutes zu tun. Und da ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, konventionelles Bier nicht stärker belastet in der Regel als Biobier. Von daher für den Konsumenten kein großer Unterschied, was die Gesundheit angeht. Bei Bier natürlich immer in Maßen. Einziger Unterschied ist immer dieses Glyphosat-Thema. Das haben wir im Bio-Bier nicht.
Oh.
Das ist im konventionellen Bier überall nachweisbar. Dazu kommt natürlich bei den kleinen Brauereien, wir haben keine Filterhilfsmittel im Bier. Das ist aber jetzt nicht speziell bei Bio-Bier so, sondern bei den meisten kleinen, die nicht filtrieren und auch nicht pasteurisieren. Also das sind eben diese frischen Biere und von daher doch schon wieder bekömmlicher und gesünder als das von den ganz Großen. Oh.
Warum willst du das machen?
Das Bier?
Ja. Warum muss es diese Bio-Qualität sein? Also warum nimmst du diese Herausforderung an?
Naja, wenn man sich die unsere Umwelt anguckt und das alles, wie sich das entwickelt, dann bin ich auf jeden Fall der Überzeugung, dass es so auf Dauer nicht weitergeht. Oh. Sondern wir können unser Grundwasser nicht belasten ohne Ende. Irgendwann wird sich das rächen. Und sobald wir nichts mehr zu trinken haben, also das ist ja ein purer Luxus, den wir in Deutschland haben, dass wir unser Leitungswasser hektoliterweise trinken können. Und eigentlich, das ist das beste Lebensmittel, was wir hier kriegen können. Und wenn das irgendwann belastet ist, weil es eben zu viel Chemie auf den Feldern ist, dann ja, ist es zu spät, um sich da umzugucken. Und die Grundwasserwerte, die sind immer schlechter. Und das ist nachweislich, dass das durch die konventionelle Landwirtschaft entsteht.
Oh.
Was nicht unbedingt Aufgabe der Landwirte ist, darauf zu reagieren. Die müssen, sondern eigentlich aus meiner Sicht der Politik, dass sie sagen, das muss eingedrosselt werden. Der Landwirt, der muss auch irgendwie überleben. Und wenn er nicht konkurrenzfähig ist, ja, dann überlegt er sich dreimal, wie er seinen Acker bewirtschaftet. Und also das ist ein Thema, die letztes Jahr wieder ein gutes Beispiel, die Vielfalt an Insekten, die verloren geht, die wir auch brauchen, auch wenn sie teilweise sehr nervig sind. So, wenn auf einmal der Kuchen voll mit Fliegen ist oder überall Bienen rumfliegen oder so, kann natürlich schon mal nerven, aber wir brauchen sie. Und das ist eigentlich unser Antrieb hier, dass wir das auf die Weise versuchen zu,
das ist doch super,
zu erhalten.
Du siehst dich so ein bisschen als Vorreiter da dann.
Ja, was hier in Norddeutschland oder zumindest Hamburg angeht, auf jeden Fall.
Mhm. Mutig, finde ich gut. Ist Hamburg jetzt wirklich Heimathafen oder kannst du dir vorstellen, sowas dann nochmal woanders zu machen?
Ja, Hamburg ist auf jeden Fall Heimathafen, definitiv. Ich kann mir aber vorstellen, also meine Mutter, die ist in Venezuela geboren und aufgewachsen. Und das ist von daher auch ein Stück irgendwo Heimat. Ich kann mir gut vorstellen, auch noch mal ein paar Jahre woanders zu leben irgendwann. Aber erstmal muss das hier stehen und laufen. Und dann muss es auch erstmal noch eine ganze Zeit seinen Spaß bringen. Und dann irgendwann in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren.
Wenn das Kind groß ist.
Wenn das Kind groß ist, kann ich mir durchaus noch mal vorstellen.
Eine Brauereiausbildung machen.
Wie alt bist du denn jetzt?
Jetzt bin ich 31.
Ah, ja.
Ein letztes Wort zu deinen Bieren. Wie würdest du deinen Braustil beschreiben?
Wildwuchs.
Was ist Wildwuchs?
Ja, also es ist relativ unkonventionell, was wir machen. Ne? Die bei unserem Pilz angefangen, das ist ja ein Bierstil, den gibt es seit ein paar hundert Jahren oder 150, glaube ich, irgendwie sowas. Und da arbeiten wir mit frischen Kalthopfen sozusagen und dadurch kriegt er nochmal einen eigenen, anderen Geschmack, deutlich hopfenbetonter, was aber mehr in diese hopfenfruchtige oder Hopfenaroma-Seite reingeht und nicht in die Hopfenbittere. Also wir gucken so ein bisschen, dass wir auch viele traditionelle Bierstile einfach neu interpretieren und die somit nochmal attraktiver machen oder eben geschmacklich abändern. Also für einige attraktiver, für andere kommen immer mal wieder diese welche, die sagen, oh, das brauchen sie nicht unbedingt bei sich. Ne?
Wie kommt dein Rauchbier an?
Das ist so zum Beispiel so ein Bier, da scheiden sich immer die Geister dran. Es gibt einige, die mögen es, es gibt andere, die mögen es überhaupt nicht. Ich hatte letztes Jahr bei einer Verkostung, Rauchbier kennt man ja in der Ecke Bamberg ganz viel. Da waren zwei Bamberger bei einer Verkostung dabei und die meinten hinterher, das sei das beste Rauchbier, was sie je getrunken haben.
Wow.
Das hat mich schon sehr geehrt.
Geadelt.
Genau. Aber es kommen immer wieder welche, die sagen, das ist nicht deren Fall. Also, und da habe ich auch absolutes Verständnis für.
Oh.
Also wir machen die Biere, die wir gerne mögen und die machen wir dann auch immer mal nochmal wieder. Ja, was wir nicht mögen, das machen wir nicht und das verkaufen wir auch nicht.
Was ist der Klassiker? Was läuft am besten?
Das Pils, Fassmocker Pils. Das ist, glaube ich, mit Abstand das bestverkaufte Bier. Ne?
Es ist halt doch Norddeutschland, es muss doch ein Pils sein.
Ja. Ja, das ist auch für viele halt ein schöner Einstieg, ne? in diese Bierwelt, wo man halt den Geschmack nicht aus dem FF kennt oder so. Ne? Und wenn man dann sagt, ja, wir haben auch einen Pils, probier das mal, das ist irgendwie, da kannst du dich irgendwie rantasten. Ne? Und dann die einen sagen, ja, das ist ja ein ganz normales Pils, und die anderen sagen, ja, das ist ja ein super leckeres Pils irgendwie, da habe ich jetzt nicht so viel Geschmacksvielfalt erwartet. Ne?
Ja.
Von daher ist es für die, die was ausprobieren wollen, was Schönes, und aber auch für die, die nur einen Pils wollen. Ne? Die mögen das dann auch. Und das ist von daher ein guter Kompromiss.
Ja, es ist ja ein doppeltes Heranerziehen. Ne? Einmal der Bio-Gedanke und dann auch noch Craft Beer. Ihr habt ja so ein doppeltes Brett.
Ihr habt doch eine Mission.
Also, das kann man schon für wahre Mission nennen. Aber ich muss sagen, diese Mission läuft ja zumindest in Hamburg schon mal eigentlich ganz gut an. Also ich finde, ihr seid auch durchaus in einzelnen Bars und Kneipen durchaus gut vertreten.
Ja, also wir hätten gerne noch ein bisschen mehr Bars, wo auch Fassbier läuft.
Mhm.
Das ist ein relativ schwieriges Thema tatsächlich, um da einmal ranzukommen. Aber ja, wir würden den Schritt hier nicht wagen mit Wilhelmsburg, wenn wir nicht da noch mehr Potenzial drin sehen.
Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und insofern, die Bierwelt gehört den Mutigen. Und dazu gehört Fiete auf jeden Fall. Wenn ihr neugierig seid, schaut doch mal auf seiner Website vorbei. www.wildwuchs-brauwerk.de.
Oder ihr schaut mal auf Facebook, da habe ich zum Beispiel letzte Woche gesehen, dass sie mit dem Schankraum anscheinend gut vorankommen und dass da bestimmt die Braukurse demnächst wie geplant stattfinden können. Fiete war ja auch so freundlich, uns einige Biere mitzugeben, und unsere Favoriten davon waren das Extra, das ist ein Imperial Dark Ale, das eher für die Winterzeit gebraut wird, das wirklich ganz tolle Malzaromen hat und ja auch ganz lecker nach Banane schmeckt. Wirklich für den Winter sehr empfehlenswert. Und das zweite Bier, was uns sehr gut gefallen hat, war das Bock Orange, was sehr fruchtig-hopfig ist und mit einer sehr starken Mandarinennote. Er nennt es ja Obstkorb deftig, und das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung dafür. Ist ein Bockbier, aber meine erste Assoziation war eigentlich eher so ein sehr fruchtiges IPA.
Und dann erinnert ihr euch, wir hatten am Anfang der Sendung ein Bier namens Celebrator geöffnet von der Aiinger Privatbrauerei. Aiing wiederum ist ein Ort nahe München, circa 30 Kilometer entfernt. Es handelt sich um ein dunkles bayerisches Starkbier in einer durchaus bemerkenswerten Verpackung. Am Flaschenhals baumelt ein weißer Bock aus Plastik, und auf dem Label tanzen zwei Böcke um ein dunkles Glas Bier in absoluter Retro-Verfassung. Also das ist auf jeden Fall auffällig. Das Bier selber ist durchaus gefällig. Also es ist schon ein starkes Dessertbier. Also man kann da jetzt nicht allzu viel von trinken, obwohl es nicht so malzig süß daherkommt wie andere Dunkelbiere. Also es ist eigentlich recht geschmeidig im Charakter und relativ würzig und wie gesagt weniger süß. Ich persönlich finde das tatsächlich mal ganz angenehm.
So, und wie immer haben wir zum Schluss unseres Podcasts auch noch ein paar aktuelle Termine für euch rund ums Bier.
Start 1. März, 19 Uhr, Bar Orlam, Kohlhöfen 29. Bar Orlam, ein Projekt unter anderem von Simon von der Buddelship Brauerei. Und am Donnerstag könnt ihr erstmals einen Blick in diesen brandneuen Brewpub werfen. Und zwar bei einer super exklusiven Veranstaltung, bei der fassgereifte Biere gereicht werden. Ihr könnt das Ganze reservieren. Eintritt kostet 30 Euro. Reservierung tasting@orlam.de. Oder ihr schaut einfach auf der Facebook-Seite vorbei, da findet ihr mehr Infos. Dann 4. März, 5 Jahre altes Mädchen, kurz vor der Schulreife sozusagen. Altes Mädchen, Lagerstraße 28b in Hamburg. Für alle, die zwischen 18 und 19 Uhr vorbeischauen dort, gibt es eine kleine Überraschung. Und gereicht wird Grillgut aus dem Smoker, und ich denke mal, das wird eine große Feierei. 9. und 10. März, jeweils ab 18 Uhr, lädt der Galopper des Jahres zum großen Brauerstammtisch anlässlich der Craft Beer Arena der Internorga 2018. Ausgewählte Brauerei schenken ihre Spezialitäten und Neuheiten vom Fass auf. Und dort sind sowohl Brauer als auch brauartige und ganz normale Leute erwünscht. Jeweils ab 18 Uhr. Und ich denke mal, da lohnt sich auf jeden Fall ein kleiner Blick hinein. 11. März, 17 Uhr bis 22:59 Uhr, Meet the Brewer. Brew Age aus Wien sind zu Gast im Überquell am St. Pauli Fischmarkt 28 bis 32. 17. März, ein Tipp für unseren Freund Fabian aus Stuttgart. Dort findet nämlich in Stuttgart 2 Jahre Kraft Paule die Geburtstagsparty mit Kamba und Frau Gruber statt. Wir wünschen dir viel Spaß, Fabian. Das Ganze in der Nikolausstraße 2 bei Kraft Paule. Und dann am 19. März das Bierquiz wiederum im Galopper des Jahres startet um 20 Uhr für alle, die Bock haben, ihr Wissen zu zeigen über Bier oder auch einfach gerne mal was dazulernen möchten. Und dann ein Vorgucker in den April. Am 14. April findet in Norderstedt der Craft Beer Day statt und zwar im Kulturwerk am See. Das Ganze startet um 12 Uhr und endet um 20 Uhr.
Ja, und alle Infos und Termine findet ihr wie immer auch auf unserer Website www.hopcast2h.de. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Die Jungs von Birrificio Shanghai sind, glaube ich, demnächst fertig mit ihrem Brewpub. Ich ging da heute vorbei und draußen war zumindest schon das Schild an. Sie wollten es ja eigentlich Mitte Februar soweit haben. Jetzt soll es wohl Anfang März werden. Da sind wir ja auch schon sehr gespannt. Und außerdem haben wir noch eine Ankündigung in eigener Sache.
Genau, wir planen eine Live-Podcast-Aufzeichnung mit Publikum und werden da ganz tolle Gäste einladen, nämlich
Fiete, den wir heute ja schon in unserem Podcast vorgestellt haben.
Genau, und die großartige Sophia Wenzel. Wir haben noch nicht den ganz finiten Termin, aber sind da in der Endplanung. Also schaut mal vorbei auf unserer Website www.hopcast.de oder auf unserer Facebook-Seite oder auch bei Instagram.
Und es wird eine Live-Veranstaltung sein und wir wollen auch ein Live-Publikum dabei haben, das sich sozusagen live am Tasting beteiligen kann. Wir werden 10 Plätze verlosen, das machen wir dann auch noch über Facebook oder über unsere Website. Ja, schaut einfach, was sich da so tut.
Genau, und das Ganze, das können wir schon mal verraten, wird im April stattfinden. Und mehr dann bald in Kürze. Für heute sind wir eigentlich durch.
Ja, würde ich sagen. Wir sagen Tschüss.
Und Ahoi und Prost!